Morgen, liebe Gemeinde, für die, die ich noch nicht begrüßt habe, Gottes reichen Segen wünsche ich euch heute. Und genau, wir wollen die Predigtreihe über das Vaterunser abschließen und somit noch einmal etwas über die Lehre von Jesus Christus über das Gebet anhören. Das Vaterunser ist nicht alles, was Jesus über das Gebet gesagt hat, doch es ist ein Teil von dem, was er seinen Jüngern beigebracht hat und genau, und ihn auch befohlen hat zu tun, und wir als seine Nachfolger, an die wir an ihn glauben, sollen es ihn genauso tun. Deshalb hört nochmal den letzten Text zu dem heiligen Lehrthema. Matthäus 6, Kapitel 6, Vers 13. Genau. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Genau, ich werde noch kurz beten zu unserem Herrn. Vater, ich danke dir dafür, für das Kreuz. Ich danke dir, dass wir wirklich hier als Gemeinde kommen vor deinem Angesicht, dass wir hören wollen, was du uns zu sagen hast, mir und uns allen. Und ich bitte dich, Herr, sprich zu uns, zeig uns Christus, zeig uns, wer du bist, zeig uns deine Macht, deine Herrlichkeit. Lass uns etwas von deinem Glanz schmecken und dass wir heute verändert hier gehen und dass wir tun, was du uns durch Christus, durch die Schrift sagst. Wir beten dich an und du bist unser König, du hast alle Macht und du bist der Herrliche, den wir ehren und anbeten in Ewigkeit. Amen. Okay, also, die Predigt für heute trägt den Titel Wenn der Messias uns beten lehrt. Und das Erste, worüber ich erstaunt war und bin, als ich über diese Worte nachgesinnt habe, ist nicht nur der Inhalt. Ich bin nicht nur verblüfft von dem, was Jesus, der Lehrer des Himmelreiches, uns hier lehrt, sondern auch darüber, wer die Person Jesus selbst ist. Er, der solche majestätischen Worte der Wahrheit und der praktischen Herzenspraxis uns predigen kann. Ich dürste heute Morgen nicht nur darüber, euch etwas zu lehren, was Jesus lehrte über das Gebet zu dem lebendigen Gott, sondern auch wer der ist, der uns so etwas beibringt. Und deshalb möchte ich am Anfang, bevor wir diesen Text zusammen uns anschauen, etwas Zeit nehmen, um zu schauen, wie der Evangelist Matthäus Jesus in diesem Buch beschreibt. Und deshalb schlag mit mir ganz kurz das erste Kapitel von Matthäus auf. Genau. Und der Evangelist Matthäus beginnt, uns die frohe und glückselige Botschaft über den Retter und den König der Welt zu berichten mit diesen Worten. Vers 1. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams, gefolgt von einer langen Ahnentafel, welches die gesamte Geschichte des Volkes Israel in kürzester Weise zusammenfasst. Dieses Buch von Matthäus wurde extra für eine jüdische Leserschaft geschrieben. Das heißt, du und ich, wir müssen sehr belesen sein in den Schriften der Propheten von Moses und in den Psalmen, um die ganze Fülle dieses Evangeliums zu verstehen. Wie dem auch sei, diese Worte sind gewaltig, was Matthäus hier sagt. Jesus wird hier in der ersten Zeile als der Sohn Davids bezeichnet. Das heißt, dass Jesus der rechtmäßige König von Israel ist. Er ist nicht irgendein König, sondern er ist der König der gesamten Welt. Er ist der König, der ein ewiges Reich begründen wird, dessen Herrschaft niemals endet, der zur Rechten Gottes thront, wie im Psalm 110 steht, der genannt wird der Friedefürst in Ewigkeit. Aber nicht nur das, sondern er wird auch genannt der Sohn Abrahams. Das bedeutet, dass Jesus der rechtmäßige Erbe des Landes Israel ist. Und nicht nur von dem Land Israel, sondern von der gesamten Welt. Er ist der Gesegnete des Herrn. Jesus ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Auch wenn diese Welt ihn als nur als einen recht passablen Moralprediger sieht, fließt in seinen Adern das noble und königliche Blut, welches ihm das göttliche Recht gibt, der Messias, der Christus zu heißen, das heißt der gesalbte König der gesamten neuen Welt. Und dann fährt Matthäus fort, uns zu erzählen und zu berichten von der wundersamen Geburt unseres Heilandes. Er erzählt, dass da eine Jungfrau war, mit dem Namen Maria, verlobt mit einem gerechten Mann, und sie hatten sich noch nicht im Beischlaf erkannt. Und dann kam der Heilige Geist des lebendigen Gottes über sie und überschattete sie, diese Frau, mit seiner göttlichen Schöpfungskraft und zeugte in ihr ein Kind ohne einen Mann. Sie wurde schwanger durch das allmächtige Handeln des Heiligen Geistes. Hier wurde ein neuer Mensch kreiert, ein Kind erschaffen ohne Sünde, ohne Fehl, ohne Makel, ein heiliger Nachwuchs mit einem sündlosen Charakter. Und Josef, ihr Verlobter, verwirrt und von Ängsten geplagt, weil er nicht wusste, was hier genau passierte, da kam zu ihm in diesem Moment ein Engel vom Himmel im Traum zu ihm, zerstreute seine Ängste, erklärte ihm die ganze Lage, und dann am Ende spricht er zu ihm: Du sollst diesem Kind den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und das ist eine Aussage über dieses Kind, die für jüdische Leser ein großer Anstoß wäre. Ein blasphemische Aussage. Warum? Weil in den Schriften, würde ein Jude sagen, in den Schriften gibt es nur einen einzigen, der sein Volk errettet von ihren Sünden. Und wer ist es? Der Herr Gott, der Allmächtige. Das heißt, hier wird uns offenbart, dass dieses Kind der menschgewordene Herr Gott ist, der sein Volk erretten wird von ihren Sünden. Und darum wird ihnen der Name verliehen, Immanuel, das heißt Gott mit uns. Und es gibt noch so viel zu berichten in diesen ersten Kapiteln, bevor wir zum Vater unser kommen im Matthäus-Evangelium. Kennt ihr die ganzen wunderbaren Geschichten, die erzählt werden von den Weisen, von den heidnischen Zeichendeutern, die aus dem Morgenland kommen und niederfallen vor diesem Kind und es anbeten? Oder von der Zeit, wo Jesus als Kind verfolgt worden ist, oder dass er genannt wird der verachtete Nazarener, was schon die Propheten in den Prophetenbüchern angekündigt haben. Oder die Geschichte mit Johannes dem Täufer, Jesus persönlicher Bote, der gesandt worden ist von Gott, um Jesus zu verkündigen, den zukünftigen Messias, als einen flammenden Richter, als den Höllenbringer für die Gottlosen. Oder die Geschichte, wie Gott der Vater zu Jesus sagt, dass er sein geliebter heiliger Sohn ist. Oder dass er geführt worden ist vom Geist der Heiligkeit in die Wüste, wie er dem Teufel widerstehen konnte, wie er das große Licht ist für die traurigsten, elendsten Menschen, die im Schatten des Todes sind, und dass er der Rabbi ist für Sünder und dass er der Heiler ist und ein Wundervollbringer, dass er ein größerer und besserer Mose ist, ja, der uns eine ewige Erlösung bringt. Und all das kommt in den ersten Kapiteln vor. Jesus, der Erstaunlichste, der Herrlichste, der Mächtigste, der Messias, der Wunderbare, der, warum wir überhaupt hier sind, um ihm zu begegnen, den wir anbeten. Und diese Person lehrt uns beten. Und deshalb hören wir die letzten Worte vom Vater unser, wenn der Messias uns beten lehrt. Er sagt zu uns: Meine Jünger, hört am Ende des Gebets beim Vater unser, wie ihr beten sollt. Denn ihr sollt sagen im Gebet: denn dein, oh Gott, ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Diese Worte von Jesus sind sowohl sehr praktisch, also praxisnah fürs Gebet, als auch tief theologisch. Und theologisch bedeutet die Lehre von Gott, wer Gott ist. Und erstmal will ich mit euch ein paar allgemeine Sachen über diesen Text sagen und dann gehen wir richtig tief und versuchen auszuschöpfen aus allem, was Jesus hier sagt. Also zuerst betrachtet in diesem Text den Fokus von Jesus auf Gott. Wenn er sagt, wenn wir beten sollen, der Fokus liegt auf Gott. Er sagt zuerst, dein ist das Reich. Das heißt, wir erkennen an die Königsherrschaft von Gott, die himmlische Herrschaft, dass Gott der König des gesamten Universums ist. Und dann ist es gefolgt von und die Kraft. Das bedeutet, dieser Fokus auf die göttliche Kraft Gottes. Die Kraft Gottes wird in dem Gebet hervorgehoben. Und danach gefolgt von und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes bedeutet die Exzellenz, die Pracht, die Majestät Gottes, welche wir in unseren Gebeten, all unseren Gebeten bewundern sollen, die wir anschauen sollen mit unseren Herzen und gleichzeitig, die wir im Gebet ehren, die wir loben, die wir preisen. Das heißt, Jesus will, dass wir Gott im Fokus haben in unseren Gebeten. Er rückt ihn in den Mittelpunkt. Gott ist in unseren Gebeten ein Diamant, den wir alle Zeit wertschätzen. Er ist der Herrliche, den wir betrachten und anschauen. Er ist der Inhalt in unseren Gebeten, den wir vermitteln. Er ist die Luft, die wir darin atmen. Wenn wir zum Gebet kommen, wir atmen Gott, wir tauchen ein in ihn. Er ist es, um den es geht. Und ich finde diese Worte von Jesus extrem hilfreich. Denn wer kennt das nicht? Wir beten und wir schweifen mit unseren Gedanken ab. Wir gehen woanders hin. Wir fangen an, weltliche Gedanken zu denken. Wir fallen in Sorge. Wir können diesen Text hier nehmen und immer im Gebet unser Herz zu fokussieren. Nein, es geht um dich hier. Ich bete, weil du einfach so wunderschön bist. Du bist einfach so herrlich. Und wir können diese Gebete immer wieder sagen, dein ist die Kraft, um das zu vollbringen, was niemand tun kann. Das heißt, wir können dadurch unser Herz trainieren, immer wieder richtig zu beten, bis es uns ins Fleisch und Blut übergeht. Aber eine andere Sache, eher allgemeiner, die ich finde, aber die doch zentral ist in dieser Aussage, wie wir beten sollen, ist, dass Jesus sagt, am Ende des Gebets sollen wir Amen sagen. Amen. Und für das, vor allem was es bedeutet ist, also Amen, wir sollen nicht in unseren Gebeten ungläubig oder mit einem ignoranten Herzen beten. Also Gebet bedeutet wahrhaftig, es soll so geschehen oder so ist es in Wahrheit und in Wirklichkeit. Also wenn wir sagen Amen, dann sagen wir, so ist es oder so wird es geschehen oder das ist die Wahrheit, das ist die Wirklichkeit, das soll passieren. Und heutzutage ist das Wort Amen in unseren Gebeten nur zu einer traditionellen Floskel verkommen. Es ist eine angenehme, fromme Beendigung unseres Gebetszeits. Wenn wir in unserer Gebetszeit sind und es gibt diese unangenehme Stille, wo niemand etwas sagt, dann irgendwann scheint sich jemand zu begnadigen uns, dass wir diese Stille aushalten müssen. Er fängt an ein Gebet und dann sagt er Amen. Das ist, was heute das Amen einfach verkommen ist. Es ist nicht etwas, das uns wirklich bewusst ist. Und wenn Jesus dann uns hier sagt, wir sollen Amen sagen, dann soll das eher wie ein feurige, brennende Leidenschaft zu Gott sein. Wir sagen Amen, so ist es, so wird es geschehen, so ist der Gott, den wir anbeten. Wir sagen, mächtiger Israels,
Nachdem du unsere schwache Bitte durch Jesus Christus gehört hast und du siehst, dass unsere Herzen dürsten nach deiner Ehre und wir in unseren Gebeten vor deinem Angesicht diesen Durst etwas stillen durften, so sind wir jetzt voller Spannung und Erwartung und warten, dass du dieses Gebet erfüllst. Und dann sagen wir, Amen, so soll es sein, so wird es geschehen. Hast du so mal darüber nachgedacht, dass Amen das bedeutet, dass Amen so ist, dass es mehr ist als einfach nur ja, Amen und einfach, dass wir sagen, so wie so ein magisches Zauberwort, wie die Heiden, und wir sollen nicht wie die Heiden beten, wir sollen mit Verstand beten. Und eine andere Sache, die ich auch erstaunlich finde, hört sich das für euch trocken an? Hört es sich für euch an, wenn Jesus sagt, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, als ob Gebet öde ist, als ob es etwas ist, boah, das irgendwie also es ist auch anstrengend, Gebet ist auch manchmal voll anstrengend, aber vor allem, es ist etwas, das lebendig ist. Und deshalb, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, und jeder von euch kennt das, ist Folgendes. Manchmal kommen wir zum Gebet und es ist schwierig. Und es ist für Menschen zum Kotzen öde und wüstenhaft fade zu beten, wenn man auf eine selbstsüchtige Art und Weise kommt. Wenn wir das zwar nicht mit den Worten, aber mit dem Herzen Folgendes glauben. Gott, ich komme zu dir, und im Herzen glauben wir, mein ist das Reich, mein ist die Kraft. Und es geht um meine Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig. Und wir sagen das natürlich nicht zu Gott, wir denken es in unseren Herzen ganz unbewusst. Und dann kommen wir zu ihm und wir kommen wirklich zu ihm, aber es ist schwierig, es ist schmerzlich, es ist ermüdend, es ist hart. Warum? Weil während wir zu Gott beten, jagen wir unseren Götzen nach und jagen unseren Sünden und unseren Vorstellungen. Wir kommen nur zu Gott, damit er unsere fleischlichen Begierden und Lüste füllt. Gebet kann äußerst gefährlich sein. Gebet kann auch für Gott ein großer Groll sein, wenn es nicht um sein Reich und seine Kraft und seine Herrlichkeit geht. Und für die, welche Gott von ganzem Herzen suchen, ist es wunderbar. Wer will nicht mit der berühmtesten, der mächtigsten Person des ganzen Universums einfach ein paar, sollte ich jetzt nicht sagen, Stunden verbringen? Warum nur ein paar Minuten? Warum nicht ein paar Stunden? Ich verstehe das nicht, weil wir so fleischlich sind, weil wir uns mit so vielen anderen Dingen beschäftigen. Und es gibt viele Gründe, viele Sachen, die man zu dem Thema sagen kann, warum wir nicht beten. Aber ich würde dir vielleicht eine Frage stellen, nämlich die: Was ist dir momentan das Wichtigste? Wofür nimmst du dir die meiste Zeit in deinem Herzen? Nicht einfach nur, was du tust, sondern in deinem Herzen. Und an welche Sache in deinem Innersten erfreust du dich am meisten? Bringt dir die meiste Entspannung? Tankst du am meisten Kraft auf? Und wenn in deinem Herzen die Antwort ist nicht Gott, sondern irgendwas anderes, dann musst du Buße tun und trauern vor Gott und dein Herz zerreißen und zu ihm wieder umkehren. Weil dein Herz gehört nur ihm allein. Und du sollst in dieser Welt arbeiten und leben und Gemeinde bauen und all das machen. Aber Gott soll in deinem Herzen im Mittelpunkt sein, während du betest. So, jetzt lasst uns noch ein bisschen tiefer gehen in diesen Text. Nämlich, Jesus lehrt hier uns, dass unsere Gebete ein Lobpreis für Gott sein sollen. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Das ist eine Anerkennung, das ist eine Anbetung, das ist ein Lobpreis für Gott. Heute an diesem Sonntagmorgen lernen wir ein neues Wort, das in der Theologie gut bekannt ist, nämlich das Wort Doxologie, im Englischen Doxology. Und dieses Wort Doxa bedeutet Ehre, Lob, Preis und Logie, Worte, oder andere übersetzen es auch mit Lehre. Theologie, die Lehre von Gott. Doxologie, die Lehre der Anbetung oder Lob, Preis, Reden. Und Jesus lehrt hier uns, dass unsere Gebete eine Verherrlichung Gottes sein sollten. Unsere Gebete sollten ihn groß machen. Unsere Gebete sollten ihn vor alle anderen Dingen erheben. Unsere Gebete sollten geschmückt sein, gekleidet sein mit Lob, Preis, Huldigung, Ehrerbietung, Anerkennung von Gottes Herrschaft, von Gottes Macht, von Gottes Majestät. Voller Hochachtung sollten wir sein prächtiges Königtum bewundern, seine Kraft, seine Weisheit, seine Schönheit, seine Heiligkeit, sogar sein Zorn sollten wir preisen in unseren Gebeten. Und die Psalmbücher, die sind voll davon. Lass mich euch, wie wir heute Morgen schon Psalm 89 gehört haben, über Gottes Thron und wie er den Messias hervorbringt, den König David und all diese Dinge. Lasst uns ein gesungenes Gebet kurz von David lauschen, Psalm 145, ein Loblied von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben, immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben, ja, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten, von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über alle seine Werke. Alle deine Werke werden dich loben, o Herr, und deine Getreuen dich preisen. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von deiner Macht sprechen, dass sie den Menschenkindern deine mächtigen Taten verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeit und deine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Weil Gott so ist, wie er ist, soll er gepriesen werden. Ist euch aufgefallen, wie viel David gesprochen hat von deinem Reich, deiner Herrlichkeit, deiner Macht? So sollen wir beten. Eine Doxologie, eine Anbetung Gottes. So, dann lasst uns kurz über das Thema hier reden, dass Jesus sagt, dass ein Bereich unseres Gebetes ausmachen soll. Dein ist das Reich. Dein ist das Reich. Welches Reich? Das Reich der Himmel. Es gibt ein Königreich, ein himmlisches Königtum, das nicht von dieser Welt ist, das in der oberen Welt ist, dort, wo die Engel wohnen und dort, wo die Menschen, die Jesus Christus lieben und an ihn glauben, hingehen, wenn sie sterben. Das himmlische Reich, das Reich Gottes. Dort ist es, wo wir hingehen und wo wir hingehen wollen. Und dieses Reich, es ist Gottes Reich. Und dort droben ist Leben, Gerechtigkeit, Friede, Liebe. Aber nur weil Gott dort ist, weil der König dort ist. Und dieses Reich, wo Gott König ist, das ist sein Reich. Und er ist der Herrscher. Und dort droben gelten seine Regeln, seine Gebote, seine Satzungen. Und dort wird ihm Ehre und Huld dargebracht. Und dort ist ein Volk. Zu diesem Volk gehören wir, das unter seiner gerechten Herrschaft und seinem Zepter des Friedens lebt und ist. Aber dein ist das Reich, ist nicht nur die Herrschaft oben im Himmel, sondern es bedeutet mehr, denn wir wollen doch nicht sagen, Gott herrscht nur im Himmel als König, oder? Wir wollen nicht sagen, dass Gottes Herrschaft nur im Himmel ist oder nur hier, wo wir als Volk sind, nur hier ist Gottes Herrschaft und dort draußen nicht oder oder an den Orten in der gesamten Welt, wo zum Beispiel Ungerechtigkeit ist. Nein, in der gesamten Schrift ist Gottes Herrschaft, Gottes Reich eine universale Herrschaft. Gott ist der König über das gesamte Universum. Und das ist, was wir bekennen in unseren Gebeten. Gott, du bist König, nicht nur im Himmel, sondern du bist König auf der Erde und du bist auch der König des Schreckens in der Hölle. Gott ist König überall, er regiert überall, an jedem Ort, an jedem Platz, zu jeder Zeit. Und er hat das souveräne Recht, mit allen Dingen so zu verfahren, wie es ihn belebt. Er hat absolute Macht und uneingeschränkte Herrschaft. Hört mit mir ein anderes Gebet von David im 1. Chronik 29, Vers 10 bis 20, ach, bis 12, bis 12, 10 bis 12, okay. Und der Kontext ist, David und das ganze Volk haben unfassbar viel Gold zusammengesammelt in der Anbetung Gottes und um den Tempel zu bauen. Und es geht wieder um Gott, es geht immer um Gott in der Schrift. Und dann fängt David an zu beten. Hier, ich lese. Und David lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach: Gelobt seist du, o Herr, du Gott unseres Vaters Israel von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Hört ihr die Theologie von David? Er sagt, du bist ein Haupt, ein Herrscher über alles. Du lenkst alle Dinge. Du bist als Haupt über alle Dinge erhaben. Und deine Herrschaft ist über alle Dinge. Wie? Auch über alle Dinge? Auch über die Nationen, die Gott nicht anerkennen? Ja, haben wir die Propheten gelesen? Wo Gott immer wieder, wo viele Christen diese Passage nicht mögen, wo Gott Gericht bringt über Babylon, Edom, über die gottlosen Assyrer, wo er die richtet und die in die Hölle bringt. Im Hauskreis haben wir in der letzten Passage über Jesaja geredet und Jesaja 5. Und in Israel, da sind die Fürsten und die Großen und die feiern und die machen und leben ohne Gott und besaufen sich und all das. Und Gott sagt, das Totenreich öffnet sein Maul und sie fahren alle dort hinab. Und Gott ist erhaben als König auf seinem Thron in Gerechtigkeit, wenn er sie demütigt. Und Gott macht das jeden Tag. Gott ist König über alles. Das ist, was wir sagen, wenn wir sagen im Gebet, dein ist das Reich. Und jetzt, wie sieht es aus, wenn wir dann beten? Wie sieht es aus, wenn wir beten? Wir beten, Gott, du hast das Recht, das, was wir beten, zu tun. Wenn wir beten, Gott, gib uns ein Gemeindegebäude, Gemeinderäume, dass du sie tust, dann sagen wir doch damit, Gott, du hast das Recht, irgendwo hier in Beul dir irgendeinen Platz auszusuchen, egal was es ist, egal wem es gehört, egal wo es ist, und du hast das Recht und die Macht, dir diesen Platz zu nehmen, damit wir dort dich anbeten. Das ist doch, was wir sagen, oder? Gott kann das tun mit allen Dingen, weil Gott der König ist, weil Gottes Reich über alle Dinge ist. Das ist der Sinn, wenn wir beten. Und deshalb macht es total Sinn, wenn wir uns zu ihm bergen. Wenn Menschen uns bedrängen, wenn Menschen uns Böses tun, dann wenden wir uns an Gott und sagen, Gott, du hast die Macht, in diesem Moment sie alle mit der Pest zu schlagen und sie alle umzubringen. Klar, so würden wir nicht beten, aber das ist doch, was wir sagen. Gott hat die Macht über alle Dinge, über jeden Menschen. Und das ist etwas, was für Sünder und für Gottlose total blöd ist, was sie nicht mögen, was sie nicht machen. Wie kann Gott sowas machen? Ja, Gott kann alles tun, was er will. Er ist der König. Er ist der Herr. Und genau, und ein weiterer Aspekt, den ich aus diesem Text einfach wunderbar finde, ist, dass wenn wir so beten, dein ist das Reich, dann sagen wir damit, wir sind deine Untertanen und du bist unser König. Wenn wir beten, sollen wir davon überzeugt sein, Gott ist unser Vater. Wir sind seine Söhne und Töchter, seine Erben, seine Geliebten, die er umsorgt, um die er sich kümmert, die er auch züchtigt, aber die er ewiglich liebt und er gießt seine Güte und Gnade über uns aus. Aber wenn wir sagen, dein ist das Reich, dann sagen wir, wir sind deine Untertanen, du bist unser König, wir sind deine Sklaven, deine Knechte, aber wir sind auch dein Volk, die heiligen Bewohner deines Reiches. Und sollte uns das nicht anspornen, viel zu beten, weil Gott alles geben kann, was er will, zu jeder Zeit, wann wir es brauchen, weil er unser König ist und wir seine Soldaten, seine Armee auf der Erde, um die satanischen Mächte der Finsternis zurückzuschlagen und gottlosen Sündern zu offenbaren, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass jeder, der an Jesus glaubt, ewiges Leben erlangt. Und dass wir dafür beten, dass Gott die Herzen der Menschen umkehrt zu Christus Jesus. Natürlich mit ihrem Willen, dass sie willig sind, ihn anzunehmen. Und jetzt haben wir noch zwei andere Sachen. Nämlich, dein ist die Kraft. Oder, und die Kraft. Und oh Geliebte, die Kraft Gottes. Ich hoffe, wir sind nicht müde, uns so viel von Gott anzuhören, denn dein ist die Kraft, oh Geliebte, die Kraft Gottes. Und wie viel kann man zu diesem Thema sagen? Wenn Gottes Königtum, wenn sein Reich sein Recht bestätigt, alles unter dem Himmel machen zu dürfen, dann bedeutet die Kraft Gottes, dass er auch alles vollbringen kann, was immer er will. Siehe die Omnipotenz Gottes, was kann er nicht tun? Siehe die Allmacht des Herrn, was kann sein allmächtiger Arm nicht leisten? Siehst du die Schöpfung jeden Tag? Die Sonne, die Galaxien, die Masse des Universums, die Tiefen des Meeres mit den unheimlichen Kreaturen, die Tropen des Äquators, dieser grüne Gürtel um die Erde, das gesamte Menschengeschlecht. Betrachte das alles, höre es wohl, schau es dir an. All das hat die Hand Gottes gemacht. Seine Kraft ist grenzenlos, seine Energie bodenlos, seine Macht schrankenlos. Geliebte, wir brauchen einen großen Gott. Wir brauchen einen allmächtigen Gott. Haben wir nicht große Probleme? Hat nicht jeder von uns große Sünden? Kennen wir nicht Leute, die wirkliche große Seelsorgefälle sind? Und sind wir alle nicht große Seelsorgefälle, kaputte Sünder? Gibt es nicht einen großen, feuerroten, siebenköpfigen, teuflischen Drachen, das ist der Teufel, ein Bild in der Offenbarung, der umhergeht und die Menschen in der Finsternis hält? Und kann deine Kraft all diese gewaltigen Dinge lösen? Kannst du das alles alleine? Nein. Und deshalb, Geliebte, brauchen wir einen großen Gott. Und im Gebet gibt es große Kraft, Freimütigkeit, dass wir zu Gott alle Dinge bringen können. Wie oft beten wir in unseren Gebeten aus eigener Kraft? Aber wieso? Wieso? Wieso können wir nicht oft ins Gebet gehen und total entspannt sein und Gott auf Gottes Kraft vertrauen? Herr, ich habe diese Sorge, ich habe diese Probleme, diese Nöte, diese Dinge, die ich nicht hinkriege, all das. Aber einfach im Gebet, all diese Sachen auf Gottes Schultern zu legen. Gott, du bist mein Gott. Du hast Verantwortung für diese Dinge. Ich gebe sie dir und ich vertraue, dass du diese Dinge lösen kannst. Gemeinde, ihr Versammlung der Heiligen, ihr die Heiligen von Jesus Christus. Ich hoffe, dass wir nie zu dem Schluss kommen, dass wir es sind, die gottlose Menschen hier in diese Versammlung bringen. Es ist nicht unser Intellekt, nicht unsere Kraft, die Menschen in die Gemeinde bringt. Wisst ihr denn nicht, könnt ihr euch noch daran erinnern, wo wir noch keine Christen waren? Wo wir Gott gehasst haben, wo wir nichts mit ihm zu tun haben wollten, wo wir geistlich tot waren und wo wir allen Lügen geglaubt haben und wir wollten nichts mit Jesus zu tun haben. Wir wollten unsere Lüste, wir wollten unsere Sünden, wir haben es geliebt, in der Dunkelheit zu sein. Und was hat uns da rausgeholt? War es ein Traktat? Was hat uns aus dieser Misere geholt? Es war Gottes allmächtige Kraft durch Jesus Christus. Jesus hat uns gerettet. Und ich hoffe, wir verführen uns niemals, dass wir als Gemeinde irgendwie zu dem Schluss kommen, lasst uns fleischliche Mittel gebrauchen, irgendwie das, und einen fleischlichen Jesus predigen, der den Menschen Gesundheit und Wohl und Reichtum verspricht und dass ihr alles bekommt, was dein Herz begehrt. So einen Jesus gibt es nicht in der Bibel. Sondern es ist Gott, der zur Gemeinde hinzufügt, das ist Gottes Kraft. Was kann unsere Kraft schon tun? Nur Menschliches. Aber das Christenleben ist nicht menschlich, sondern geistlich und mit göttlicher Kraft verbunden. Und deshalb, wenn wir beten zu dem lebendigen Gott, dass seine Kraft das Unmögliche möglich macht, nämlich Gottes Reich auf Erden zu bauen, Sünder von den Toten aufzuwecken, unsere Familien zu heilen, unsere Sünden zu überwinden, Nationen zu ändern, Charakter zu verwandeln, zu entwickeln, Arbeitsstellen zu heiligen Orten zu machen, so ruhen wir in seiner Kraft, während wir arbeiten, während wir glauben und während wir beten. Aber lasst mich euch noch einen Aspekt sagen, den ich total interessant fand, als ich darüber nachgedacht habe, über Kraft. Im Griechischen ist das Wort Dynamis. Das wird oft für die Wunder von Jesus verwendet, dass Jesus Wundertaten tat, Wunderwirkungen. Seine Kraft bewirkt Wunder. Und vielleicht brauchst du heute ein Wunder. Vielleicht hast du irgendetwas, wo du unbedingt ein Wunder in deinem Leben brauchst. Und seine Wunderkraft macht Tote lebendig. Durch Jesus, Lahme gehen, Taube hören. Und bei Jesus, bei ihm, bei unserem Herrn, gibt es diese Wunder. Denken wir noch an seine Wunder am Schilfmeer, dass er Brot vom Himmel regnen lässt und Nationen bekehrt, Ninive zum Beispiel. Genau, das sind die Gedanken, oder das ist, was ich denke, was es bedeutet, dein ist die Kraft. Die letzte Sache, die Herrlichkeit Gottes. Dein ist die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist die Summe seiner gesamten Exzellenz. Es ist der Glanz seiner Göttlichkeit, der unverwesliche Schmuck seiner unsterblichen göttlichen Seele. Es ist das Licht seiner himmlischen Krone, die Königsgewänder der ewigen Majestät. Seine Herrlichkeit sind die Strahlen seiner Liebe, die Funken seines Zorns, die Zierde seiner Gnade, die Pracht seiner Freude, die Fülle seines Lebens, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit ist die Offenbarung seiner Natur. Gott ist wunderschön. Und ihn zu sehen im Himmel der Himmel, das ist der allerheiligste und himmlischste Platz im Himmel. Und wenn wir beten, dann sollen wir seine Herrlichkeit vor Augen haben und sie ehren. Die Ehre des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich denke, das ist die Lehre des Messias. Das ist, was er seine Jünger lehrte. Das ist, was er ihnen mitgab. Das ist, was er zu ihnen sprach. So sollt ihr beten. Das ist der Gott, an den ihr glaubt. Das ist der Gott, den wir lieben. Das Gebet ist das größte Privileg des Menschen. Das ist das ewige Leben. Gebet ist die wahre, lebendige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Oh, mögen diese Worte von Jesus, von unserem Herrn, in unsere Herzen gebrannt sein. Möge unser Gebetsleben revolutioniert werden. Mögen wir als Gemeinde zusammen beten, dass Gott seinen Geist ausgießt. Das Gebet, das größte Mittel, um die Tiefen der Gottheit zu erkennen. Das ist Gebet. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.